Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Hallo Freunde des Wrestlings, willkommen zurück zu Golden Stars bzw. Chaos Radio. Was für eine Referenz zum Anfang. Heel Turn, dem Sport 1 Wrestling Podcast mit Wrestler Taylor Martin und meiner Wenigkeit Markus Hinselmann. Heel Turn Markus. Wir melden uns heute mit Episode 17 zurück. Servus Martin.
Hallo Markus.
Es gibt ja wieder einiges zu bereden heute und wieder einmal hat uns die WWE keine Chance gelassen, uns auf inhaltliche Aspekte zu konzentrieren. Also reden wir halt wieder über Entlassungen, Perspektiven, auslaufende Verträge und nicht über die vielbesagte Magie des Wrestlings.
Ah, naja, es ist ja aber auch ein Inhalt, ne?
Wenn das ist ein wichtiger Inhalt, verrückterweise. Genau. Ja, wenn es einem so aufgedrückt wird, muss man ja. Geht ja nicht anders.
Ja, ja, aber es ist, ja, es macht das Wrestling jetzt auf jeden Fall in den nächsten Monaten mal wieder spannender.
Noch spannender, ja.
Ja, ja.
Wir reden im Jahr 2021, hast du ungefähr, was glaubst du, wie hoch ist die Zahl von entlassenen bzw. gehen gelassenen Wrestlern in WWE in diesem Jahr?
In diesem Jahr, ich habe jetzt mal hochgerechnet, 6 Entlassungen, 100. Ja, 100 und ein paar zerquetschte, ne?
Na, das übertreibst, 72.
72?
Ach, 72.
Doch, ja, okay, dann waren nicht alle Entlassungswellen so groß. Ja.
Aber es war halt, es ist eine krasse Zahl immer noch, nur an On-Air-Charakteren. Wir reden ja noch nicht von den ganzen Office-Mitarbeitern, die im gleichen Jahr entlassen sind. Was bewegt denn eine Firma, wo der Ruf so wichtig sein sollte eigentlich dazu, konstant solche krassen Einschnitte vorzunehmen?
Was bewegt eine Firma? Da gibt es viele Möglichkeiten, das zu erklären. Budgetkürzungen ist ja das, was immer wieder genannt wird. Warum sieht man sich in der Verpflichtung, ständig solche Budgetkürzungen zu machen? Es gibt viele Gerüchte, soll WWE verkauft werden und so weiter und so fort. Daran möchte ich mich nicht beteiligen, weil, keine Ahnung, kann man einfach nicht wissen, ob das der Gedanke ist, weil das ist ein Gedanke, der geht im Kopf des alten Vince McMahon in die eine oder in die andere Richtung. Und was die Wahrheit ist, das weiß man nicht. Der Fokus ist, dass man halt die Bilanz schön halten möchte, aus welchen Gründen auch immer. Sei es als Selbstzweck, um vor den Geschäftspartnern gut dazustehen, oder sei es noch mit weitergehenden Hintergedanken. Aber auf jeden Fall ist es WWE sehr wichtig, die schönen Umsatzzahlen, so wie sie gerade sind, nicht zu gefährden und dafür immer wieder solche Einschnitte vorzunehmen.
Und die Ironie des Ganzen ist ja, dass die letzte Entlassungswelle quasi an dem Tag stattgefunden hat, an dem ein paar Stunden vorher noch ein neues überragendes Ergebnis im Conference Call bekannt gegeben wurde. Das macht den ganzen
ja nicht im Widerspruch, ne?
Aber es ist vielleicht nicht gerade das beste Zeichen, was man an die Außenwelt schicken kann. Aber getreu dem Motto ist der Ruf.
Je nachdem, welche Außenwelt man meint. Ne? Es gibt Außenwelten, die, glaube ich, eher wenig an den Einzelschicksalen der Wrestlerinnen und Wrestler interessiert sind. Ja? Da geht es um andere Dinge, um Zahlen, um
Dosis
halt. Ja.
Lass uns doch mal die Namen zusammenfassen. Ich lese einfach mal ab. Nia Jax, Eva Marie, Mia Yim, Harry Smith, Keith Lee, Karrion Kross, Scarlett, Lynn Storado, Gran Metalik, G-Drama, Katrina Corset, Trey Baxter, Seda Ramir, Jessica Mia, B-Fab, Oney Larkin, Amber Moon und Frankie Monet. Das ist eine ganz schön illustre Runde an netten Namen, die größtenteils nicht ganz unerwartet kommen. Oder welcher Name sticht dir sofort heraus für dich?
Also wenn man bei der Frage, was kam am unerwartetsten? Definitiv Nia Jax. Ja. Also wenn man auf jeden Fall jetzt mit dem Blick von vor einigen Monaten noch gerichtet, ja, wenn man sich Nia Jax vorherigen Status bei WWE angeschaut hat, das ist ein Dramatik. Also das ist schon auf jeden Fall das deutlichste Zeichen, dass weniger Arbeitsplätze bei WWE definitiv sicher sind, weil Also wenn jemand einen guten Status hatte, auch bei den Frauen, gerade auch in der Führungsebene, dann war es eigentlich Nia Jax. Aber ja, man sieht Kleinigkeiten, kleine Veränderungen in der Bewertung können hier schon den Ausschlag geben, dass jemand, der einst groß war und hoch im Kurs stand, ja, ein bisschen der weibliche Braun Strowman. Ja.
Ist richtig. Das ist auch das Interessante bei Nia Jax. Ja, wirklich eine Reihe an Faktoren, die wirklich interessant zu beobachten sind. Erstens ist natürlich der Impfstatus. Zweitens ist allein schon die Verwandtschaft.
Wir sollten hier erwähnen, gerade an der Stelle, wenn wir es zum Thema machen. Ne? Also Nia Jax hat selber relativ deutlich gemacht, dass sie ungeimpft ist mit ihrer Aussage, dass sie sich auf ihr Immunsystem verlässt und nicht auf Impfungen vertraut. Das aus
dem Gott,
Instagram-Posts. Genau. Sehr deutlich geworden ist. Also von daher, wir möchten hier nicht zu viel hineingeheimnissen oder hier private Dinge nach außen kehren, aber in dieser Hinsicht hat Nia Jax es selbst nach außen gekehrt und so ist es ein Thema. Ja.
Genau, dann kommt hinzu die Verwandtschaft zu The Rock und der dritte Punkt, der jetzt ja durch ihren ausgiebigen Instagram-Post zu ihrer mentalen Problemen in den letzten Monaten macht das Ganze noch ein bisschen sensibler und komplizierter das Thema der Personalie.
Das ist wirklich heavy eigentlich. Ja. Ich verspüre bei Teilen der Fanbase wenig Mitleid. Es beschäftigt mich manchmal ein bisschen negativ, dass Empathie, Mitgefühl so letztlich doch ein bisschen nach Sympathie verteilt wird. Ja. Also diese Reaktion, die Nia Jax kassiert hat für die Offenbarung. Also ja. Wenige Tage vorher war der Fall John Moxley, der Alkoholfall dort war, ging alles in eine andere Richtung. Hier kam jetzt viel leider auch in die Richtung, soll nicht jammern und so weiter und so fort. Aber ja, unabhängig davon, wie man Nia Jax im Ring findet, was auch Vorgeschichte angeht, psychische Probleme sind psychische Probleme. Und ich habe keinen Widerspruch von WWE gehört, dass das so nicht stimmt, was Nia Jax geschrieben hat. Und da muss man schon sagen, das ist schon ein harter Hammer. Und mit einiger Signalwirkung zu sagen, ja, hat es psychisch, okay, einmal kriegst du eine Pause wegen psychischer Probleme, aber wenn du dann noch verlängerst, dann gibt es kommentarlos die Entlassung.
Na, das, so würde ich jetzt nicht interpretieren, das ist jetzt natürlich, das sieht ein bisschen danach aus, aber man kann, glaube ich, schwierig sagen, dass sie aufgrund der mentalen Probleme entlassen
wurde. Nee, aber
dessen sie trotzdem entlassen hat, ist ein sehr schlechtes und falsches Zeichen.
Ja, genau. Ne? Also ich meine, man kommt ja nicht umhin, als das eine mit dem anderen in den Kontext zu setzen und eine Signalwirkung daraus abzulesen. Ja? Wer diese Entwicklung verfolgt hat von WWE, leitet denn daraus nicht etwas für sein eigenes Verhalten in Zukunft ab. Ja. Man wird, wer das erlebt hat, der wird vorsichtiger sein in Zukunft, wenn er irgendwelche Ansprüche an WWE stellt und statt zu denken, WWE steht in solchen Fällen bedingungslos hinter mir.
Ja,
ist
ganz,
einfach so.
Ganz klar.
Ist, so, ja.
Ist aber auch aus meiner Denkensweise heraus war es aber eher so, dass sie nicht aufgrund der mentalen Probleme, dass sie trotz dieser entlassen wurde. Was es nicht besser macht, aber dass für mich der Entlassungsgrund bei Nia Jax war der Impfstatus, wo man hier wirklich die einzige Person, wo man wirklich offen drüber reden kann, weil es wirklich, wie du schon gesagt hattest, sehr offensichtlich war und dass man halt keine Rücksicht genommen hat auf andere Probleme. Und das ist für die Person Nia Jax natürlich jetzt ein Desaster, weil wie sie persönlich damit klarkommen wird, ich drücke die Daumen ganz, ganz, ganz doll, weil dass sie eine große Karriere bei einer großen anderen Promotion sieht, sehe ich eher unklar. Deswegen kann man nur die Daumen drücken, dass sie irgendwas findet in ihrem Leben, was sie glücklich macht. Und da ist Wrestling auch wirklich nicht mal annähernd wichtig mehr in dieser Hinsicht. Sondern da geht es um ein menschliches Leben und um das Wohlsein von ihr und alles andere ist irrelevant.
Ja, es ist eine heikle Sache. Also wenn man bedenkt, Zu dem Thema gibt es ja auch eine Wortmeldung von AEW, von Tony Khan, der ja auch, was WWE ja nicht macht, aber relativ offen mit der Problematik umgeht, die ein Arbeitgeber an dieser Stelle hat. Ja. Wer mit einem ungeimpften Wrestler operiert, der hat, dessen Geschäft ist eingeschränkt. Ja. Also der hat Probleme damit, jetzt auf Europatour zu gehen. Hat auch innerhalb der USA teilweise Probleme, weil dort gibt es auch Einschränkungen für ungeimpfte Arbeitnehmer.
Guck dir Kyrie Irving an beispielsweise, bestes Beispiel.
Ja, genau. Ne? Und Tony Khan kommt ja auch aus der NFL, wo halt alles auch noch strikter ist, wo das halt eben nicht so eine abgeschottete Welt ist, wo wie halt WWE, was sich halt seine eigenen Gesetze macht. sondern wo ja auch vieles transparenter ist und offener ist und mehr der Außenwelt verpflichtet dem öffentlichen Interesse. Ja, ne, bei WWE soll es ja mehrere Teile der Entlassungsfälle soll der Impfstatus eine Rolle gespielt haben. Ja, es ist ein Dilemma. Man muss, klar schwächt das die Position gegenüber dem Arbeitgeber, wenn man halt einfach, wenn der Arbeitgeber ein Geschäftsmodell hat, zu dem das Tourleben gehört und ja, wenn man am Tourleben nicht mehr vollständig teilnehmen kann durch seine persönliche Impfentscheidung. Ja. Das ändert die Geschäftsgrundlage und im Fall Nia Jax, die vorher eine gute Position bei WWE hatte, ja, sieht man, was es für Auswirkungen hat. Es kann sich komplett der Blick verändern, des Arbeitgebers auf einen, ja.
Ich stimme auch voll, also wenn ich irgendwas als verständlich empfinde in der ganzen Entlassungswelle jetzt, ist es, dass durch diese, wie du es gesagt hattest, die Einschränkungen im Tourleben, durch die Nicht-Impfens, dass das ein Entlassungsgrund ist, sehe ich, verstehe ich. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, dass, wie es gerüchteweise ist, dass sie nicht mal die Chance erhalten haben, irgendwie was dagegen zu tun, sondern es wurde nie darüber geredet, scheinbar, dass sie entlassen werden, falls sie sich nicht impfen, sondern es wurde einfach, so, jetzt bist du raus, ohne Grund wegen Budget-Cuts. Und das ist für mich schon wieder ein Problem auf einer ganz anderen Karte. Wenn man es vorher klar übermittelt hätte, und vielleicht haben sie es getan, aber ich weiß es nicht, es kommt so rüber, als ob sie es nicht getan hätten. Wenn das nicht gemacht wurde, ist es für mich wirklich sehr fehl am Platz.
Ja, gut, aber andererseits, ne, die Kultur von WWE, Alexander Wolf, der Axel Tischer, hat sie bei uns ja relativ deutlich erzählt, also wer dazugehört hat, WWE ist nicht so kommunikativ, wenn es darum geht, woran liegt das jetzt, dass du jetzt gerade schlecht, dass du jetzt gerade schlechten Status bei uns hast, woran liegt das, dass du entlassen worden bist? Der Wrestler, die Wrestlerin an sich ist dazu angehalten, selber eins und eins zusammenzuzählen. Und das ist hier jetzt wieder passiert.
Aber glücklicherweise ist es ja wirklich so, dass hat man mir auch in London eigentlich, wenn alle WWE-Wrestler, die ich in London gefragt habe, haben es auch gesagt, dass sie haben es ja so durch die Blume gesagt, es gibt jetzt viele Möglichkeiten im Wrestling und alle, die sie kennen, die sind gute Typen und die werden auf ihren Füßen stehen, weil es einfach die Möglichkeiten gibt und hoffen mal, dass alle ihr persönliches Glück in anderen Promotions finden, sei es, und ihr Hobby und ihren Spaß weitermachen können. Dann lass uns doch mal über eine Personalie reden, die auch wirklich interessant ist. Wo ich immer noch ein bisschen optimistisch war die letzten Monate, im Gegensatz zu dir, und deine Meinung scheinbar meine jetzt geschlagen hat. Karrion Kross und seine Scarlett.
Ja, wer beim letzten Mal nicht zugehört hat, ich habe da gesagt, wir reden nach der nächsten Entlassungswelle wieder über ihn. Das war jetzt die letzte Folge.
Jetzt, so schnell hast du aber auch nicht gedacht, oder?
Was heißt wie schnell? Ich rechne ungefähr alle zwei Monate, so wie momentan die Schlagzeile ist bei WWE, habe ich durchaus damit gerechnet, dass der Stecker bald gezogen werden könnte in der Hinsicht, ja. Und es hat mich jetzt nicht überrascht, dass er unter den Namen war, ne? Auch wenn es, ja, das ist auch wieder eine spezielle und ganz eigene Geschichte.
Ja, ist halt vor allem bitter, wenn man die Argumentation jetzt hört, dass sie ihm lang genug Chance gegeben haben, overzukommen und im Main Roster einfach nicht overgekommen ist, aber dann sich in die eigene Nase fassen, weil das ist ja, kann ja Karrion Kross überhaupt nichts dafür, was sie mit ihm im Main Roster getan haben. Und ich rede jetzt ja nicht von dem ersten Kampf. Ich meine, die erste Niederlage gegen Jeff Hardy war definitiv suboptimal. Dennoch bin ich der Meinung, dass, wenn man es danach gescheit gemacht hätte, man ihn noch hätte overbringen können. Eine Niederlage macht nicht alles kaputt. Klar war es kein perfekter Anfang, aber wenn und hätte sind zwei arme Brüder, aber man hätte es gescheit machen können, bloß man hat es von vorne bis hinten richtig schlecht gemacht. Und ja, dann absolut, ne? Das war der Helm des i-Tüpfelchen.
Ja, nobody wants that piece of shit.
Ja.
Zitat Karrion Kross nach der Entlassung. Da merkt man, eine gewisse Reizstimmung hat sich bei ihm auch aufgebaut. Ja, also ich sehe das Ganze zwiegespalten, weil einerseits bin ich persönlich nicht der Meinung, dass Karrion Kross unbedingt und definitiv bei WWE zum absoluten Star getaugt hätte. Weil man muss sich mal anschauen, was hat Killer Kross in seinen vorherigen bei seinen vorherigen Arbeitgebern abgehoben? Der hat ein gewisses Grundcharisma, er kann reden, und er ist ein Powerhouse, ja, mit was die für WWE passende Statur hat, ja. Das Problem, wenn du ihn jetzt aber zur WWE steckst, ist folgendes. Er ist ein Powerhouse mit 1,93 Meter groß, 120 Kilo angeblich. Keine Ahnung, ob das stimmt oder wieder ein bisschen übertrieben ist, wie es heißt. Aber ja, damit stichst du bei WWE eigentlich gar nicht mehr so hervor. Du bist so rein von der Körpermasse her, bist du einer von vielen. Das heißt, du musst dir deinen besonderen Status auf anderem Wege erarbeiten und haben. Ich sehe es nicht ganz so, dass er über seine Körperpower hinaus das absolut Besondere mitbringt, wo man sagt, okay, das Karrion Kross ist der absolute Star und der vorgezeichnete Star der Wrestling-Szene schlechthin, sehe ich nicht. Andererseits muss man trotzdem halt eben auch berücksichtigen, WWE hat bei NXT quasi alles richtig mit ihm gemacht. Ja, starker Auftritt, cooles Theme, Scarlett, gut dargestellt, ein perfekter Act. Alles fügt sich zusammen und dann ist man der Meinung, ja gut, aber wenn man ins Rain-Roster geht, da schaffen wir das jetzt alles einfach mal ab. Und schauen wir mal, wie er sich ohne das alles schlägt. Da fragt man sich, also warum?
Ja, genau. Und das ist ja ein wiederkehrendes Thema, was ja über diverse Wrestler jetzt mittlerweile ersichtlich ist und immer wieder passiert. Und das den Erfolg von vielen NXT-Erfolgsprojekten im Main-Roster zerstört. Und Keith Lee, genau das Gleiche.
Genau. Also nochmal andere Ebene. Aber bei Karrion Kross hat man wirklich auch recht die Meinung gehabt, so für wegen, ne? Also NXT über Monate lang hinweg so das Bild gegeben, so von wegen, ja, der ist hier auf dem Weg zum Main-Roster, der ist hier herausragend, man lässt ihn dieser eine Fünfkampf, wo die vier anderen kleineren Stars, Gargano, Dunn, O'Reilly, Adam Cole, alle sozusagen hier den Sandsack für ihn gespielt haben, die sich von ihm durchgeschleudert haben lassen. Also da war ja quasi alles steuert auf den großen Moment hin, wenn dieser Typ mal ins Main-Roster kommt, also dann geht's rund, ja. Und ja, dann geht gar nichts rund. Also man hat irgendwie, also ich weiß nicht, ob da irgendwie auch diese ganze politische Gemengelage, die Umstellung bei NXT und die internen Grabenkämpfe von wegen, ja, NXT, so wie es bisher war, das war Mist. Ob das da auch eine Rolle gespielt hat, ob da die Verantwortlichen, die jetzt Verantwortlichen gesagt haben, so von wegen, ja, an diesem Karrion Kross statuieren wir jetzt mal ein Exempel und zeigen, was für ein Quatschprojekt dieses bisherige NXT da war. Ne? Also, man kann es sich wirklich vorstellen, weil so wie der Laden läuft oder von dem, was man mitbekommt, von WWE.
Auszuschließen.
Also es ist sehr, sehr, auf jeden Fall sehr, sehr rätselhaft, warum man jemandem absolut alles nimmt, was ihn ausgemacht hat, ja? bei seinem vorherigen Roster. Ja?
Das ist vollkommen richtig. Warum?
Vor allen Dingen ist es das eigene Roster. Ja? Es ist das eigene Projekt. Es ist ja nicht mal wie früher. Jemand kommt von WCW und man will ein Zeichen setzen, dass man selber die viel bessere Idee hat als WCW. Ne? Es sind ja die eigenen Ideen. Aber irgendwo wird es anscheinend doch nicht so empfunden. Ja? Sondern es ist irgendwie auch irgendwie so als ein Fremdkörper wahrgenommen, das alte NXT.
Ich hatte mal die Frage jetzt, ob das jetzt noch so weitergeht. Weil es ja wirklich durch die Bank ersichtlich, dass wenn man von NXT kommt, bei NXT ein Star war, ins Main-Roster kommt, unbedingt was geändert werden muss, damit es im Main-Roster anders ist. Aus welchen Gründen auch immer. Wird das jetzt mit NXT 2.0 genauso bleiben? Wird Bron Breakker dann vielleicht doch seinen Steiner-Namen kriegen und ein anderes Theme, wenn er hochkommt? Wer weiß, sind alles Fragen. Wenn es nicht so ist, ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Allerdings, dass man wirklich so viel kaputt gemacht hat mit so viel vielversprechenden Leuten, ist mehr als deprimierend. Wenn du siehst, wann ist denn der letzte Wrestler, der wirklich, wirklich richtig erfolgreich war bei NXT, sehr erfolgreich im Main-Roster gewesen? Mir fällt niemand wirklich ein, weil Bianca Belair, The Street Profits, Damian Priest, Riddle, die waren nie richtige Stars bei NXT. Die sind erst im Main-Roster größer geworden, als sie bei NXT waren. Wenn du bei NXT ein Star bist, wirst du im Main-Roster mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit scheitern.
Ja, wer ist, ja, die Frage ist, welche Stars hat WWE auf einem gewissen Level, also überhaupt eigentlich in den letzten Jahren geschaffen? Also eigentlich muss ich sagen, ja, seit einer gewissen Generation gibt's einen Bruch und seitdem ist irgendwie WWE in der Hinsicht nichts mehr gelungen. Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose, die Generation hat man hochgezogen. Das waren ja auch eigentlich Leute, wo man, die jetzt auch nicht komplett so in das Raster, so wie es jetzt angewandt hat, hineingepasst haben. Roman Reigns abgesehen natürlich. Kevin Owens, Sami Zayn, ja, also Sami Zayn mit Abstrichen, aber Kevin Owens, ja, der hat ja auch seinen Universal Title Run bekommen. Aber ja, ne, diese Star-Generation, die hochgezogen ist, das ist jetzt auch schon wieder, mehr als 5 Jahre her.
Länger, ja.
Und seitdem ja, ist eigentlich alles gefloppt, was, was, bei NXT, was man bei NXT aufgebaut hat. Ja? Oder gewollt, ungewollt, man weiß es nicht. Aber ne, schau dir Andrade an, Aleister Black, mittlerweile beide bei AEW.
Das boah, sieht, man halt, sieht man halt, dass die, der Fokus von NXT, vom alten NXT, auf woanders lag als der vom Main Roster. Und klar, wenn du dann ein ganz anderes, wenn deine Entwicklungsliga was ganz anderes trainiert als das, was das Main Roster will, dass es dann scheitert, ist ja vorprogrammiert. Deswegen ist aus der Sicht diese Umwandlung von NXT eigentlich der richtige Schritt. Hm. Für ja, Wrestling-Fans muss sich, wie du und mich genau. Sicherlich nicht.
Aber man muss sich fragen, warum hat sich dieser Graben, ist dieser Graben so entstanden und warum hat er sich so vertieft? Als wo, wenn man sich irgendwie vor so und so vielen Jahren den Stand von Projekt und den Stand des Projekts NXT und Main Roster angeschaut hat, hatte man doch irgendwie den Eindruck, also Vince McMahon, Paul Levesque, Triple H sprechen da schon ungefähr mit einer Stimme, haben ungefähr eine Vorstellung, wo es hingehen soll und wie die Zukunft aussehen soll. Mitzwischen hat man da den Eindruck, dass das zwei komplett unterschiedliche Welten abgedriftet sind und die eine nicht mehr zu der anderen passt, also waren und jetzt eben unter der Regie von Vince McMahon und seinen Vertrauten da jetzt eben NXT entsprechend umgebaut werden musste, um die neue Vision zu erfüllen.
Ja, vollkommen, sehe ich genauso, ja, und ich bin auch mal gespannt, wie Triple H jetzt da, wenn der irgendwann hoffentlich wieder 100% zurückkommt, wie er da eingebunden wird und welche Macht er hat. Keith Lee ist genau das Beispiel. Den Monster-Push bei NXT gehabt. Er hat die Monster-Regentschaft von Adam Cole beendet und gibt seinen Titel ab und geht, also er endet seinen North American-Titel ab, dann verliert er, glaube ich, gegen Karrion Kross seinen NXT-Titel. Geht ins Main-Roster, debütiert auch stark mit Randy Orton und dann wird einfach nichts mehr gemacht. Also Keith Lee ist nie mein großer Favorit gewesen, allerdings war ich von seiner Darstellung her, hat man alles richtig gemacht bei NXT. Und wie man dann es so verkacken kann auf Dauer, ist schon schmerzhaft, abgesehen von seiner Erkrankung und allem.
Also für mich ist das einfach eine total kuriose und auch irgendwo, ja, die Kuriosität ist für mich ja eigentlich die. Eigentlich war Keith Lee bei NXT noch gar nicht so groß. Dieser absolute Zündfunke, der für ihn ja bei NXT gekommen ist, war ja im Zuge der NXT Invasion rund um die Survivor Series 2019, wo er da ja richtig von absolut plötzlich als Megastar gefeatured worden ist, als kommender Megastar, der hier auf Roman Reigns mit Augenhöhe gekämpft hat, ne, der im Royal Rumble 2020 Brock Lesnar dessen Dominanz da hineingegrätscht ist und auf Augenhöhe mit ihm dargestellt worden ist. Ne?
Verrückt.
Man hatte das Gefühl, Vince McMahon hat diesen Typen gesehen, diesen großen, schweren Mann, ne? Und hat gesagt, boah, das ist was. Groß machen, groß fahren, groß machen. Ne? Und dann hatte man das Gefühl, ja, okay, Auftrag umgesetzt von NXT, Triple H, Shawn Michaels haben alles aus ihm rausgeholt. Und dann kommt er wieder zu Vince McMahon. Vince McMahon schaut ihn sich genauer an und denkt sich, irgendwie, was ist denn das für ein Typ? Irgendwie verstehe ich den nicht. Ja, also man muss ja, ich weiß nicht, das geht jetzt auch ein bisschen in die Tiefe, aber letztlich, Keith Lee ist ja stilistisch auf eine bestimmte Weise groß geworden, ja, in den Independents, was auch bei NXT schon teilweise ein bisschen runtergefahren worden ist, aber doch immer noch der Kern der Sache war. Keith Lee ist ein Big Man, der unfassbare, spektakuläre Moves drauf hat. Ja.
Genau, das macht ihn ja so besonders.
Das ist das, was ihn besonders macht. Ne? Das ist nicht die Art und Weise, die bei WWE das traditionelle Projekt ist. Ja? Es hat lange, lange Tradition bei WWE, dass den Big Man, dass den großen Stars gesagt wird, wenn sie irgendwie auf die Idee kommen, spektakuläre Moves zu machen, nee, lass das. Big Man ist Big Man. Big Man sollte wie ein Big Man arbeiten. Ja? Andre the Giant, Legende, konnte früher Dropkicks, hat ihm Vince McMahon Senior noch gesagt, lass diese Dropkicks, du bist ein Riese soll worken wie ein Riese. Ja? Big Show Paul White konnte auch Dropkicks, ja? Hat man ihm gesagt, Junge, lass das, Big Man ist Big Man, Big Man bleibst so, wie du bist, das ist das, womit du dein Geld verdienst. Ja. Man kann dem Ganzen eine gewisse Fürsorgeebene sagen, Fürsorgeebene da rein interpretieren und sagen, okay, wenn jemand mit dem Gewicht zu lange diesen Stil worked, diesen Stil macht, macht er seine Gesundheit kaputt und WWE will das verhindern, weil sie ja langfristig in diese Stars hinein investieren. Bei Keith Lee kann man so sehen, könnte das Problem sein. Nur bei Keith Lee ist das Problem. Wenn du seine Moves aus der Rechnung rausnimmst, dann ist der gesamte Keith Lee im Ungleichgewicht, ja. Dann hat er nichts Besonderes mehr. Dann ist er einfach. Also, ne, Keith Lee war ja, bevor er bei PWG und so groß geworden ist, ich meine, der war ja schon jahrelang in der Independent-Szene, ne? Und ist nie irgendwie groß aufgefallen. Es ist ja erst durch das, was er das gemacht hat, ist er ja so speziell geworden, ne? Und wenn dann halt einfach Vince McMahon kommt und sagt so, ja, aber jetzt lass das wieder, dann ist er wieder, ja, dann ist er wieder langweilig. Also ganz überspitzt gesagt, aber dann ist er wieder, dann sticht er wieder durch nichts mehr hervor.
Man muss halt auch sagen, dass leider seine Mikrofonstärke nicht so vorhanden ist. Er klingt immer aufgesetzt beim Reden, immer mit seinem chlorreichen Gerede, das war jetzt, und war, wie du es gesagt hast, was ihn besonders halt gemacht hat, war dieses Big-Man-untypische Big-Man-Geworke. Und wenn man ihm das klaut, ist ja auch ein Thema, was man immer wieder sieht. Komm ins Main-Roster hoch und du wirst deiner Stärke beraubt. Und ohne deine Stärke funktioniert nicht. Also lass man gehen.
Ich meine, grundsätzlich, ich habe ihn ja auch interviewt, seinerzeit, wo er gerade kurz auf der Schwelle zum Main-Roster war. Und da habe ich auch mit ihm genau über dieses Thema geredet. Weil da er sich schon angedeutet hat, so wegen, okay, er fährt diesen Stil jetzt so langsam runter, ne? Und da war ja seine Aussage auch so ein bisschen unter Berufung auf den Undertaker, mit dem er ja auch mal kurz gearbeitet hat, hinter den Kulissen, und der ihm auch Tipps gegeben hat. Die Ansage des Undertaker war immer wieder so von wegen so, ja, mach nicht zu viel dieser Moves. Schau, wenn du sie machst, dass es eine Bedeutung haben muss. In diese Richtung hat ja versucht, Keith Lee sein Stil dahin zu drehen, ja, dass es trotzdem noch, ja, dass eben so die gewisse Mischung, dass es halt eine sinnvolle Mischung ist, so für wegen, dass diese Moves immer noch da sind, aber dass sie halt jetzt auch nicht in Überkapazität da sind, dass sie nicht sinnlos verfeuert werden, ja, dass es halt in einem Match zu einem passenden Zeitpunkt kommt, wo man sich denkt, boah, jetzt hat er ja richtig einen rausgehauen. Ne?
Ja.
Ja. Ob er diese, ja, es hat am Ende jetzt letztlich gar nicht so sollen sein. Wahrscheinlich auch aus Altersgründen. Ich meine, er ist jetzt 37, glaube ich, ist er geworden. Wird er wahrscheinlich trotzdem in die Richtung weitergehen müssen, wenn er im Wrestling-Business bleibt, wovon ich ausgehe. Ja, aber es ist die große Frage. Kann er WWE widerlegen? Er ist für mich eigentlich so mit der größte Kandidat unter all denen, die da jetzt in dieser Welle waren.
Glaubst du, er ist AEW-bound?
Ich halte es für eigentlich, AEW wird sich sowas von versuchen, diesen Keith Lee zu verpflichten und zu beweisen, dass sie halt, dass sie es halt besser verstehen, dass das moderne Wrestling-Business als WWE. Also, und ja, vor allen Dingen halt auch, Keith Lee ist ja auch nochmal jemand, der auch AEW nochmal eine ganz andere Dimension gibt, weil so einen Typen hat AEW bisher noch nicht.
Das ist richtig, genau. Ja. So einen Typen kann man auch gar nicht haben, weil einmal gibt.
Es gibt ihn nur einmal, aber ne, es gibt Sachen, es gibt Wrestler, die mehr in die Richtung gehen, aber ja, also das ist eine ganz neue und eigene Farbe, die AEW damit bekommen würde, und ein ganz spannendes Experiment, wenn alles glatt geht. Also ich gehe eigentlich fest davon aus, dass AEW alles dafür tun wird, ihn zu verpflichten.
Ja, ich würde ihn auch definitiv als einen, auf der oben auf der Liste steht von dieser Entlassungswelle. Auch seine Verlobte Mia Yim, also sie passt vom Stil her und von ihrem ganzen Charakter her auch sehr gut zu AEW und wäre auch wieder so ein Beweis, dass sie, wie Mia Yim hat ja in NXT auch schon gut funktioniert, dass sie auch gut zu AEW passen wird, weil sie hat wirklich nie auch nur annähernd eine Chance im Main Roster gekriegt, und dass sie es verdient hat, hat sie oft genug bewiesen. Und deswegen sehe ich für sie definitiv eine Zukunft in AEW, genau wie, also mein Top-Favorit dennoch ist Ember Moon. Also Ember Moon ist die weibliche most untereingesetzte Wrestlerin im WWE-Kader der letzten 5 Jahre, würde ich fast sagen. Und das heißt schon einiges. Sie hat wirklich alles. Sie passt perfekt. Sie ist in-ring-technisch gut. Sie kann am Mikrofon alles. Sie hat einen geilen, guten Look. Und sie passt einfach zu AEW. Und sie wird einer der Fälle, genau wie ich es bei Ruby Soho damals gesagt habe, die Fans werden sie richtig feiern, wenn sie kommt. Und sie wird richtig overgehen. Wenn ich auch nur an Thunder Rosa gegen Ember Moon denke zum Beispiel, ist auch so ein Top-Match, wo du langsam mehr und mehr siehst, hey, die Frauendivision bei AEW wird stärker und stärker. Und da haben wir letztes Mal schon ausgiebig drüber geredet, das wird auch mehr zur Gefahr für WWE. Weil wenn die WWE der AEW jetzt noch so in die Karten spielt und solche Leute ihnen überlässt, dann sind wir halt auf dem Stand, langsam reden wir in einem halben Jahr nicht mehr drüber, dass WWE verlieren könnte die Macht in der Frauendivision, sondern dass es gekippt ist.
Ja, ganze, das ist auch so eigentlich eine echt traurige Geschichte. Das ist auch wieder so, dass Ember Moon jetzt halt auch da raus ist bei WWE, das hat auch wieder so eine symbolische Ebene, ja, weil gerade bei ihrer eigenen Geschichte. Ja. Sie ist ja mehrfach von WWE abgelehnt worden, auch so mit diesen unfreundlichen Hinweisen, ja, du bist nicht schön genug, du bist keine, wir suchen Divas, ja, das, was ja damals noch in Mode war. Dann wurde es eigentlich so als das Fairy Tale, als das Märchen, ne, hier, sie hat sich vom Nein nicht abhalten lassen, sie hat gearbeitet und gekämpft und dann ist die Women's Revolution gekommen und die hat ihr den Weg geebnet. Ja, ja. Der Weg ist entgleist. Diejenige Person, die Ember Moon, die für die Ära steht, in der Ember Moon damals abgelehnt worden ist, ist jetzt wieder in der Verantwortung für den Personalbereich, John Laurinaitis.
Ja.
Ja.
Außerdem ist er halt 8 Jahre zu alt.
Es ist ein Rollback und Ember Moon ist da auch wieder so eine Symbolfigur dafür.
So bitter. Das ist einfach nur. Ich meine, sie ist 33 ist noch nichts. Und trotzdem ist sie für WWE anscheinend 8 Jahre zu alt. Und das ist ja anscheinend diese Aussage zu tätigen, dass sie nur noch Frauen, die maximal 25 sind, einstellen, ist ja ein Schlag ins Gesicht für alle Frauen auf der Welt und sollte ja auch eigentlich WWE so derartig schaden, dass einfach keine Frau mehr zu ihnen gehen möchte eigentlich. Weil das ist so unverschämt sowas. Also man nimmt an, dass es wirklich so gesagt werden würde, weil sonst wäre das Gerücht wahrscheinlich nicht so prominent aufgetaucht. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen, diese Aussage, sich so aufs Alter zu fixieren. Das hat der Tony Khan dann schön widerlegt, dass bei AEW es nicht aufs Alter drauf kommt, sondern aufs Können. Und das hat er auch mit Bobby Fish und mit diversen anderen Signings gezeigt. Und die WWE spielt halt wirklich mehr und mehr in die Rolle rein, dass sie sich als Heel-Promotion platzieren auf dem Markt.
Ja, so glaube ich, wird nicht das eigene Mindset von WWE der eigene.
Nein, natürlich sein. Nicht. Natürlich
aber
nicht.
Grundsätzlich ist, ja, man merkt an vielen solcher Personalentscheidungen, an den ganzen Implikationen, dass WWE sich nicht schert drum. Ja? Und vielleicht auch aus der Haltung heraus, wegen so, ihr könnt uns doch nichts. Ob das eine zu große Selbstgewissheit ist. Aber ja, ne, ist es wirklich so, dass sie Probleme haben bei der Nachwuchsgewinnung. Bei denen Wrestlern, Wrestlerinnen, die sie jetzt nicht mehr wollen, klar, sicher, also da hat, glaube ich, jetzt jeder kapiert, okay, AEW ist das Heil, das du suchen musst. Bei denen, die WWE immer noch haben will, ja, ne, es ist, ich habe mir neulich auch erst mein eigenes mit Ember Moon vor ein paar Jahren geführtes Interview durchgelesen, das fand ich dann auch wieder eine Stelle ganz interessant, dass sie, wie sie auf ihre eigene Fankarriere bei WWE zurückgeblickt hat und dass sie Mickie James ganz toll fand, ja, und dass sie unheimlich inspiriert hat, dass Mickie James hier als gebullied worden ist von Trish Stratus oder weiß nicht wem, ne, und dann halt zurückgeschlagen hat, ja, wo ich sagen muss, mein eigener Blick auf diese Story damals als erwachsener Fan war, dass das eine Unverschämtheit gegenüber Mickie James, dass die Darstellung von Mickie James zu diesem Zeitpunkt unverschämt war und ein Schlag ins Gesicht,
ja.
Und ein Schlag ins Gesicht für sie war und für das, was sie verkörpert hat, ja, aber es kann auch anders ankommen, man sieht es, ne? Aber ja, es ist, also das Bild, das aktuelle Frauenbild, was sich bei WWE in der Personalpolitik gerade ausdrückt, also das ist eigentlich, ja, es ist verheerend.
Ja, definitiv. Bestes, also was mich wirklich eigentlich bei dieser ganzen Entlassungswelle geht in die gleiche Kerbe am meisten, was ich am absurdesten und fast schon am widerlichsten fand, ohne jetzt die ganze, ohne auch nur annähernd die Hintergründe zu wissen. B-Fab, ja? Was für ein Zeichen strahlt man denn als WWE aus, wenn man eine Wrestlerin, die Teil eines sehr beliebten Stables ist, trotz immenser Unerfahrenheit ins Main-Roster holt, ihren neuen Vertrag gibt und ein, zwei, drei, vier Tage danach entlässt. Wie soll man denn als Arbeitnehmer auch nur im Ansatz irgendwelche Jobsicherheit oder gar Freude am Job entwickeln, wenn man weiß, dass, hey, ich habe gerade einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben, was auch immer, aber es schützt mich nicht davor, ich könnte trotzdem in 6 Tagen entlassen werden. Wie soll man, das ist doch, die Belegschaft, die wird doch nie gemütlich schlafen können und sich ihres Jobs sicher sein, wenn du nicht gerade zu den Top 5% in der Promotion gehörst.
Ist vielleicht gar nicht der Wunsch. Ist vielleicht der Wunsch von WWE zu sagen, okay, die sollen alle die ganze Zeit in Hab-8-Stellung sein, cool, und in jeder Sekunde und in jedem Moment um ihren Job kämpfen, um ihren Status kämpfen. Ja, keine Ahnung.
Cool.
Halte das nicht für Thema mentale Gesundheit, womit wir angefangen haben bei Nia Jax. Ich halte das nicht für gesund.
Aber nee, definitiv nicht. Deswegen
ja, ist vielleicht. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es eine Hintergrundgeschichte, die das Ganze, diesen Fall BFAP besser erklärbar macht. Wenn es eine gibt und ich an WWE-Stelle sie kennen würde, würde ich sie jetzt, glaube ich, nach außen stechen.
Unbedingt.
Weil sonst versteht man wirklich nicht, was da los war. Ja. Ja, es ist, du hast alles dazu gesagt, was soll man dazu sagen, es ist irre. Ja.
Deswegen ist es vielleicht, was ich jetzt gelesen habe, dass in das neue Prinzip vielleicht ist, jungen Talenten keinen Vertrag auf 2-3 Jahre auszustellen, sondern erstmal einen 60-Tage Probe-Contract auszuhändigen. Das heißt, sie müssen sich 60 Tage beweisen und wenn es dann passt, wenn sie sich weiterentwickeln, dann kriegen sie einen richtigen Vertrag. Das könnte wirklich den Personen auch persönlich helfen. Und statt, sie wohnen irgendwo, keine Ahnung, in Ohio oder in Seattle, Washington, ziehen um nach Florida, nach Orlando und nach 2 Monaten müssen sie wieder zurück, weil sie entlassen werden. Das ist doch für alle Beteiligten das maximal suboptimalste Ergebnis, was man sich wünschen kann.
Ja, man sieht das ja auch. Das hat ja auch einen gewissen Hintergrund in der ganzen, ja, Personalphilosophie von WWE, auf die sie sich ja eigentlich jetzt auch noch viel mehr fabrizieren, auf diesen Versuch, Athleten, die Wrestling-Fan sind, zu gewinnen und selbst zu formen. Ja? Ich meine, das ist ja ein, ne, positives Beispiel. Es gibt da Erfolgsbeispiele. Ne? Es gibt Bianca Belair, eine jüngere Erfolgsgeschichte, aber auch zum Beispiel Bobby Lashley, der hatte ja auch keinen großen Wrestling-Hintergrund. Die man selber halt eben in die Richtung geformt hat. Bobby Lashley ist jetzt schon lange her. Sehr lange her. Aber ja, aber diese Politik, diese Herangehensweise, das hat natürlich auch ein riesengroßes, ne, also dort kommt also, ne, für jede Bianca Belair, glaube ich, die es da durchs Raster schafft, fallen da, glaube ich, 50 Leute hinten runter, die einfach feststellen in dem ganzen Prozess, so wegen so Wrestling, ja, hat sich für mich ganz spannend angehört, aber es ist jetzt eigentlich überhaupt nichts für mich, weil, also jeder, der sich mit Wrestling auskennt, weiß, dass, na, also du kannst der tollste Athlet sein, für der Welt, aber fürs Wrestling sind einfach spezielle Fähigkeiten, die gebraucht werden. Und die bringt einfach nicht jeder mit, auch jemand, der athletisch voll auf der Höhe ist. Und um sich da ein bisschen mehr Sicherheit zu verschaffen, da jetzt nur Testverträge anzugeben fürs Erste, also ich meine, das ist natürlich ein völlig nachvollziehbarer und sicherlich auch für beide Seiten sinnvoller Schritt. Ja.
Gerade Bianca Belair ist ja das wirklich das perfekte Beispiel, wie es laufen könnte und sollte. Allerdings ist halt, wenn ich so aus dem Kopf gerade überlege, welche Wrestlerin oder Wrestler in den letzten 3 Jahren ist denn so eingeschlagen wie Bianca Belair?
Es ist lange einfach, schau dir an, seit Ewigkeiten hat WWE, also wenn überhaupt man mal jemanden als potenziellen, also gerade bei den Männern, jemanden als potenziellen Star identifiziert hat, dann irgendwie jemanden, der auch schon fast 40 ist, überspitzt gesagt. Aber auf jeden Fall um Mitte 30, ja. Damian Priest ist ja auch wieder so, ist wieder ein gutes Beispiel. Ja, ja. Also man hat das Gefühl, so von wegen so die Garde, die da gerade bei WWE regiert, Vince McMahon, der ja auch schon jetzt schon über Mitte 70 ist und seine Clique, die ja auch jetzt aus um die über 60-Jährigen besteht. Ja, keine Ahnung, die erkennen vielleicht irgendwie in einem gestandenen Mannsbild, das die 35 schon überstritten hat, ja, das ist ein echter Kerl. Aber man hat das eindeutige Gefühl, sie haben Probleme darin, in der jüngeren Generation, zu identifizieren, festzustellen, welche Art von Wrestler wollen die jungen Fans sehen. Das ist etwas, ja, was AEW Info macht.
Definitiv.
Und die Behauptung ist, dass sie jetzt erkannt haben, worauf es jetzt tatsächlich ankommt mit dem ganzen NXT 2.0 und dass sie es jetzt in die richtige Richtung drehen. Die Behauptung ist, okay, wir setzen jetzt auf jüngere Athleten, die wir selber formen, gerne auch Second-Generation-Wrestler. Das ist irgendwie etwas, wovor die Wrestling-Verantwortlichen bei WWE Respekt haben. Das sieht man ja auch immer wieder. Solo Sikoa, das jüngste Beispiel.
Ja.
Aber es ist also einfach, ja, ne, die Kreation von Stars, das ist mega auf verblüffend riesengroße Weise ist das im Stocken. Und jetzt die Entlassung von Karrion Kross und Keith Lee ist ja wieder ein Beispiel dafür, für zwei, von denen man gedacht hat, okay, die könnten es jetzt schaffen. Und es ist wieder nichts geworden.
Aber es ist lustig, weil es ist jetzt kein richtig großer Star, aber Riddle, der 35, glaube ich, ich habe ihn gefragt, wieso es so viele Wrestler nicht schaffen, von NXT sich hoch zu ins Main Roster ihren Erfolg mitzunehmen. Und er hat es wirklich glaubhaft mir vermittelt, dass es war nie sein Ziel, bei NXT erfolgreich zu sein. Sein ganzer NXT-Auftritt war darauf getrimmt, ihn aufs Main Roster vorzubereiten. Er wollte nicht NXT-Champion werden. Sein Ziel war es immer, WWE-Champion zu werden. Und mit diesem Mindset ist er zu NXT gegangen. Und deswegen ist er dann zum Main Roster und hat es geklappt. Damon Priest hat mir das Ähnliche gesagt. Und dann guckst du halt Leute an wie Ciampa, Gargano, Cole. Denen gefällt NXT, die lieben NXT und die wollen bei NXT machen, was sie vorher in Indies gemacht haben, bloß auf einer größeren Ebene. Und dass es dann vielleicht nicht übersetzbar ist ins Main Roster, verstehe ich auf einer gewissen Ebene. Ist aber halt auch alles wieder sehr eindimensional gedacht von Vince McMahon und Co.
Ja, ne? Aber man muss sich fragen. Also keine Ahnung, ne? Bei Riddle frage ich mich auch. Über das, dass Vince ihn unterhaltsam findet, wenn er so seine lustigen Sprüche drückt, ob da noch mehr kommt als die jetzige Rolle bei AK-Bro. Ich meine, langfristig kann ich es auch nicht absehen. Ja? Also,
könnte der neue R-Truth werden, was eigentlich ein cooles Standing ist.
Ja, ne, aber...
ja. So ist es.
Aber, was soll man dazu sagen, ja.
Wir sind ja nicht bloß bei entlassenen Wrestlern, sondern wir wollen noch mal kurz auf Wrestler zu sprechen kommen, deren Verträge in näherer Zukunft auslaufen. Es sind jetzt auch nicht Namen, die man unter den Tisch fallen lassen kann. Wir haben Johnny Gargano Anfang Dezember, Kyle O'Reilly irgendwann im Dezember, Kevin Owens, glaube ich, im Januar, Sami Zayn auch im Januar oder Februar. Es sind jetzt alles Kandidaten, wo ich mir in keinster Weise sicher bin, dass sie bei WWE bleiben oder bleiben sollen überhaupt.
Ja, also speziell Johnny Gargano, Kyle O'Reilly sehe ich eigentlich überhaupt keine Perspektiven für sie. Außer halt, dass sie halt, klar, sie können darauf setzen, dass sie für NXT noch länger gebraucht werden, dass man noch einen Sinn daran sieht, sie als Veteran weiter aufzubauen, aber man sieht doch, also wer ein bisschen in die Zukunft sehen kann und lesen kann, weiß, wie das läuft. Hast du es so und so lange gemacht, wirst du irgendwann nicht mehr gebraucht und bist dann halt irgendwann selber wieder auf der Liste der Entlassenen. Und kann man, wenn man da selber jetzt von sich aus ein Zeichen setzt und sagt, nee, danke für alles, aber jetzt ist Zeit für ein neues Kapitel, dann schaut man doch ein bisschen besser aus mit Blick auf das, was anderswo in der Zukunft noch auf einen lauern könnte. Und speziell Kyle O'Reilly, also wer sich jetzt die Dynamite-Ausgabe angeschaut hat, also da muss ich sagen, Nachtigall, ich höre dir ganz laut trapsen. Genau jetzt, eine Woche nachdem diese Nachricht durchbricht, dass Kyle O'Reillys Vertrag aufläuft, wird bei AEW Bobby Fish mit Adam Cole zusammengestellt. Da stellen sich dann die Young Bucks daneben und sagen und machen Wortspiele mit Undisputed, ja?
Ja.
Und Era. Ja? Das ist, ne, es darf keine offiziellen Vertragsverhandlungen oder gar einen Abschluss eines Deals geben, gerade von Kyle O'Reilly mit AEW, denn man ist vertraglich verpflichtet, aber ne, man weiß ja auch, wie es läuft. Ne? Man kennt sich in der Branche, er kennt die Leute, die bei AEW sind. Ob das jetzt alles ein Zufall war, ich kann es mir nicht ganz vorstellen.
Wenn das Jahr irgendwas gelehrt hat, dann ist es, dass AEW, die Young Bucks und Kenny Omega selten solche Anspielungen ohne Hintergrund haben. Ich meine, Adam Cole war das beste Beispiel.
Und ich meine, warum habt AEW Bobby Fish verpflichtet?
Ja,
aus reinem...
Vielleicht wollen sie auch noch Red the Dragon zurückbringen, wäre auch möglich. Also ist ja wirklich, es gibt, wie du schon sagtest, keinerlei Zukunftsoption, die erfolgreich ist bei WWE für Kyle O'Reilly. Also, so bitter es ist, aber im alten NXT wäre vielleicht jetzt Champion mittlerweile. Er wurde so perfekt aufgebaut, aber mittlerweile sehe ich wirklich, weiß nicht, was er machen soll. Und selbst wenn er einen neuen Vertrag unterschreiben würde, sieht man ja bei Pete Dunne, wie gut es läuft. Beziehungsweise, was unterschreibt einen neuen Vertrag, kann er trotzdem in einem Monat entlassen werden. Man weiß es ja einfach nicht. Man hat null Sicherheit auf Erfolg, null Sicherheit auf dass man einen Job behalten darf, wenn man bei WWE unterschreibt. Wenn du auf der anderen Seite beim heißesten Produkt unterschreiben kannst, wo dein Typ Wrestler auch gefragt ist, dann, what the hell, warum bin ich noch hier?
Ja, das ist, genau das ist es, ne? Ein Johnny Gargano, mit dem könnte AEW viel anfangen, ein Kyle O'Reilly mit dem ebenso, ja.
Definitiv. Die Frage ist halt, was will ein Sami Zayn, was will ein Kevin Owens? Sind sie auf dem Level von AJ Styles, der meinte, ich habe keinen Bock mehr auf was Neues, ich mache das, was ich jetzt mache, mache mein Ding, bis ich in Rente gehe und dann reicht das? Oder sagen die, hey, die Fans dort sind so heiß, ich will auch mal den Pop kriegen, den Adam Cole gekriegt hat bei seinem Debüt und ich gehe rüber und habe dort geile Matches und kann mich ausleben? Oder wollen die lieber gemütlich ihren Alltag verbringen und machen halt ihr Ding?
Cesaro ist, glaube ich, auch wieder ein Beispiel, der ja auch eine Vertragsverlängerung in dem Zeitraum gemacht hat, wo er auch schon die Wahl AEW gehabt hätte. Aber ja, es könnte. Man darf als Wrestling-Fan nicht immer den Fehler machen, sich einem Wrestler nur zu unterstellen, er will die besten Matches, er will die besten Gegner haben. Das ist eine Lebens- und Karriereplanung.
Genau, deswegen AJ Styles ist das beste Beispiel.
Ja, genau. Na, AJ Styles. Ich habe ihn auch interviewt, irgendwie habe ich alle interviewt, auch zu dem Thema. Und du hast auch ein paar interviewt, ne? Kevin Owens ja neulich erst, das kommt noch.
Oh ja. War gut.
Kommt noch nicht online, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber AJ Styles, ich hatte aber auch so ein bisschen das Gefühl bei ihm, ne, dass er auch zu dem Zeitpunkt noch immer noch nicht so richtig, es gibt ja so ein gewisses Mindset bei so WWE-Leuten, auch Chris Jericho hatte das eigentlich, glaube ich, früher, Kurt Angle, solche, auch Braun Strowman, ja, dieses Ding so von wegen so, ja, WWE ist WWE und alles andere ist ja Quatsch, ne? Also gerade AJ Styles, ne, der war ja super erfolgreich bei TNA und allem, aber ist dann hinterher zu WWE gekommen und hat so mir so glaubwürdig das Gefühl vermittelt, so von wegen so, hey, ne, ich habe jahrelang gedacht, was ich mache, ist irgendwie Wrestling und ich bin in einer professionellen Wrestling-Firma, aber was ich hier bei WWE erlebt habe, boah, das ist ja nochmal eine ganz andere Liga und ein ganz anderes Level. Und da war, glaube ich, wahrscheinlich einfach überhaupt gar nicht das Zutrauen dazu da, dass AEW sich in diese Richtung entwickeln kann. Ne? Und ich glaube, wer so denkt, der unterschätzt AEW ein bisschen. Und ich glaube, diese Haltung ist auch unter Performern verbreitet. Nichts gegen die Entscheidung von AJ Styles. Das kann für ihn völlig richtig sein. Ich meine, er war ja schon damals über 40, als er sich für einen WWE-Verbleib entschieden hat. Kevin Owens, Sami Zayn sind beide noch ein bisschen jünger, haben beide vielleicht eine andere Einstellung. Gerade Kevin Owens, so wie ich ihn kennengelernt habe, und in seinem ganzen Auftritt, ich glaube, den kitzelt es schon.
Ich sag mal so, also das ist, was ich jetzt sage, ist rein meine eigene Meinung. Hat null von meinem, was ich gehört habe oder gesehen habe, doch gesehen schon, zu tun, sondern einfach komplett meine eigene Meinung. Aber so, wie er in London, als ich ihn interviewt habe, drauf war, sehe ich nicht, wie er seine Zukunft bei WWE sieht. Also ich meine, er hat von sich aus Ring of Honor angesprochen im Interview mit ihm, was, glaube ich, man als WWE-Angestellter nicht tut normalerweise. Und ihn kitzelt es einfach wahrscheinlich. Er sieht, was da drüben abgeht, er sieht, was seine Freunde machen und er hat Bock, mal sich wieder auszuleben, weil da war ja wirklich nur sehr primär auch der Heel-Turn bei Raw. Ich meine, Kevin Owens ist ein...
Wenn es einer war, überhaupt.
Oh Gott, bitte dich.
Bitte, komm, bitte. Du, das kann in zwei Wochen schon wieder vergessen sein. So wie du kennst auch WWE.
Ach, WWE,
das kann jetzt
nichts.
Ja.
Gott. Als ob die WWE jemals irgendwas vergessen würde. Nichtsdestotrotz, der Heaton war halt nicht besonders, weil im Endeffekt war keinerlei Aufbau. Es war eine Woche vorher, hat sich angedeutet und dann wurde es umgesetzt. Und es war das Gefühl, jetzt ein Notlöser für den letzten Monat, brauchen sie einen Heel-Gegner für Big E neben Seth Rollins. Und da hat sich halt der Big O angeboten. Und AEW kann das halt besser zurzeit.
Es hat die Konstellation erinnert auch an die Zeit vor, wie Daniel Bryan in die Fehde Roman Reigns Edge eingeflochten wurde.
Ne? Richtig.
Stimmt. Ist vielleicht auch einfach der Gedanke so von wegen, okay, wir signalisieren dir, hey, du kannst hier immer noch Main-Event-Programme haben bei uns. Ne?
Glaubst du, Kevin Owens ist WWE so wichtig? Kevin Owens hat so ein Ranking in der Promotion, dass sie ihn unbedingt behalten wollen?
Ja, ich glaube schon. Ja, was heißt unbedingt? Ne? Also natürlich unbedingt im Sinne von du kriegst jetzt das Geld von Brock Lesnar, du kriegst jetzt das Geld von... gewiss nicht. Prinzipiell glaube ich schon. Also ich habe das Gefühl, man sieht ja, Vince McMahon versteht viele Leute nicht, die in den Independents groß geworden sind. Ich glaube, Kevin Owens ist einer, der Vince McMahons Respekt hat. Das sieht man auch an zum Beispiel an diesem Segment, an dem Kopfstoßsegment, dass er gegen ihn gebuckt hat. Ja. Dass er ihn hat verprügeln dürfen. Man sieht gewisse Dinge, die Kevin Owens berichtet hat, auch dass Kevin Owens selber in einem Interview mal gesagt hat, also wegen so, ich habe ja Vince McMahon beigebracht, wie wir das mit der Maskenpflicht machen sollten jetzt in der Corona-Pandemie. Also ich glaube, Kevin Owens ist, glaube ich, einfach der Typ, der einfach auch hinter den Kulissen einfach sein Maul aufmacht und sagt, hier, Vince, so ist die Lage, so sehe ich das. Und deswegen ist, glaube ich, ein Typ wie Vince McMahon, hört deswegen nicht jedes Mal auf ihn, aber ich glaube, der hat schon einen grundlegenden Respekt für Kevin Owens. Ja. Anders als für jemanden, der, glaube ich, anders mit ihm umgehen würde. Ja. Aber ja, ist er WWE so wichtig, dass sie jetzt alles daran setzen, ihn zu halten? Ja, glaube ich nicht. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass sie ihn jetzt ungern verlieren würden und halt diese Geschichte weiter, diese Erzählung halt weitertreiben, dass WWE halt alle, ja, so viele Stars an AEW verliert.
Gut, damit haben sie mit den Entlassungen jetzt gerade auch schon wieder selbst zugesteuert.
Ja, aber das ist ja dann der Gedanke so von wegen, ja gut, okay, die haben es bei uns nicht gebracht, dann ist uns doch scheißegal, was die jetzt bei AEW machen. Das ist auf jeden Fall die Haltung, die sie jetzt ausstrahlen wollen.
Ja, ja. Also ich bin halt ganz zwiegespalten. Einerseits würde ich mich wirklich freuen, Kevin Owens weiterhin bei WWE zu sehen, aber gleichzeitig weiß ich halt, dass wenn er zu AEW gehen würde, man wieder mehr von dem, ich nenne mal den Debüt NXT Kevin Owens, beziehungsweise den ehemaligen Ring of Honor und PWG Kevin Steen sieht. Diesen aggressiven, I don't give a damn, Kevin Owens, Kevin Steen, den es halt in den letzten Jahren nicht mehr geben sollte, weil er so Main-Roster-mäßig, nennt es mal, eingenullt wurde. Das ist halt Einheitsbrei gefühlt.
Ja, also ich Kevin Owens hat eindeutig gesehen, also gerade noch in den letzten Jahren, ne, also bis zu einem gewissen Zeitpunkt konnte man sagen, okay, wo führt das noch hin? Wo er seine Main-Roster-Story hatte, wo er seine Main-Event-Story hatte, die Paarung mit Sami Zayn, der Universal-Title-Run, aber mittlerweile ist ihm doch ganz eindeutig signalisiert worden, okay, wir sehen dich hier und darüber kommst du nicht hinaus.
Ne? Ja.
Und er selber hat einen anderen Anspruch. Ich erinnere mich auch an ein frühes Interview, das ich mit ihm geführt habe, wo er gesagt hat, also mein Anspruch ist eigentlich schon, ich will gegen den Undertaker bei WrestleMania antreten. Ne? Gut, das ist jetzt ja kein Thema mehr, aber man sieht die Anspruchshaltung. Ja? Und also, was kann sich Kevin Owens von WWE, wenn er dort bleibt, versprechen? Wenn bei AEW so viele, ja, coole neue, aber auch an alte Zeiten anknüpfende Projekte hat. Mount Rushmore, Chris Jericho sieht er dort wieder. Ja?
Richtig.
Da steckt auch noch jede Menge, da würde auch noch jede Menge drinstecken in die eine oder andere Richtung. Ja? Also das ist, also ich und dann hat er die Tag Teams, also wenn dann auch noch Sami Zayn auf demselben Gleis ist wie er, dann wäre die Tag Team Szene noch eine Option, die bei AEW ja nicht einfach nur, irgendjemand muss man die Tag-Team-Titel mal geben, sondern ja tatsächlich eine Bedeutung hat, ja, dann hat man auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, auch in diesem durchaus vollen Kader und wie tariert man diesen Kader aus, ja, dadurch hätte man dann auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit. Also, Also wenn ich Kevin Owens wäre und so wie ich ihn kennengelernt habe, also dann wäre wäre es eigentlich keine Frage, wie die Zukunft aussehen sollte.
Ja. Ist halt so, wenn er zu AEW geht, heißt es nicht, dass er automatisch im Main Event landet, weil der Main Event gefühlt viel breiter ist in AEW.
Ja, was
viel
ist der Main Event bei AEW?
Ich nenne mal den Main Event ist der Kampf um den AEW World Championship. Dass er jeweils AEW World Champion wird, ist definitiv nicht in Stein gemeißelt und eher sehr fraglich. Dennoch hat er halt viel mehr Möglichkeiten, sich selbst auszuleben, wenn er das möchte. Fäden mit alten Bekannten, mit neuen Paarungen. Er kann halt viel interessante Paarungen für ihn selber auch machen. Und das, so würde ich ihn auch einschätzen, dass das ist, was er möchte. Weil er war jetzt lange bei WWE, hat das quasi von seiner Checkliste abgehakt und kann jetzt wieder machen, wonach ihm der Sinn steht. Schauen wir mal, wo es ihn hinführt. Und ich würde sagen, für diese dieswöchige Ausgabe reicht es auch. Wir melden uns dann ja auch bald schon wieder mit Full Gear. Und hoffentlich.
Wer weiß, wer da. Eine Person, wo die 90-Tage-Klausel jetzt abgelaufen ist, könnte bei Full Gear
eine Rolle spielen. So ein Mensch mit einer Maske.
Ein Mensch mit einer Maske, ja, der. Oder mit einer neuen Maske, mit einem Namen.
Mit einem Namen hat er auch, ui.
Ein Namen, genau. Windham ist sein bürgerlicher Name, so soll jetzt auch sein Ringname sein. Na, schau mal.
Meinst du Bo Dallas?
Bo Dallas, ne? Da steckt noch einiges unausgeschöpftes Potenzial.
Aber bin gespannt. Also Full Gear, die Matchcard verspricht einiges.
Hat er noch einen Bruder?
Nee, ich glaube nicht.
Nee.
Bodie,
bitte. Müssen wir nochmal nachschauen, ja. Nachrecherchieren.
Und gucken wir, vielleicht gibt es ja irgendjemanden. Irgendjemand mit Maske. Maske gibt es ja gerade viele. Schauen wir mal. Naja, wir können schauen. Wir werden darüber, wenn es passiert, ausgiebiger in der nächsten Ausgabe uns unterhalten. Wir freuen uns, glaube ich, beide auf Full Gear, oder? Du hast eine gewisse Vorfreude, würde ich annehmen.
Das wird nochmal, das wird auch eine spannende Show, auch rein wrestlerisch. Eddie Kingston hat einen ja auch ziemlich gehypt, so wie er gerade in der jetzigen Form drauf aus ist. Also da steht hier gerade fast dem so lange aufgebauten Main Event die Show.
Ja, stimmt.
Jetzt war Dynamite doch nochmal Omega vs. Page nochmal mit Macht zurückgeschlagen hat und sich in den Vordergrund gedrängt hat, aber da steckt einiges drin.
Für mich ganz klar, let's go Hangman und ey, was gesagt sein muss, Kazuchika Okada. Er ist in den USA. Ich lasse es nur mal hier. Und die Andeutung war ja auch da.
Ah ja, persönlich die Best Friends in seine Gruppierung aufgenommen. Ja.
Lass es. Mann, ich bin heiß. Let's do it. Mit diesen Worten, keine speziellen Kategorien heute, nur Gerede. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Martin, willst du noch erzählen, wo man dich finden kann online?
Ja, bei Twitter unter WrestlerZähler. Instagram genau. Auch theoretisch unter Erzähler Martin, aber schaut lieber bei Twitter.
Bei mir Heelturn Markus, Twitter, Instagram auch eher, geht so. Uns findet ihr, beziehungsweise unsere Sport1 Präsenz, Sport1 Wrestling. Dann dort picken wir auch für die Folgen normalerweise mit ein paar Zitate raus. Und dann kommt ihr in der Show vor, wenn ihr Interesse habt. Stellt uns Fragen über Twitter. Wir sind parat, wir antworten. Wenn ihr Teil der Show sein sollt, fragt, sagt es und ihr kommt hier rein mit eurer Frage. Ansonsten liked uns bei allen Podcast-Plattformen oder folgt uns. Wir freuen uns über alles, über alle Reviews. Funktioniert ganz gut. Danke dafür. Und wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder nicht zu sehen, aber dass ihr uns hört. Martin, mach's gut. Und
mach's gut, Markus.
Bis bald. Good fight. Good night.
Ciao.
Hey.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.